Ja,
Genau.
hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu IV Hansen's Talking Hockey, uncut, unfiltered, uncensored. Unser heutiger Gast, Marian Rohatsch, Hauptschiedsrichter der Penny DL. Marian, servus.
Grüß euch, hallo.
Hast du schon einen Shoppen aufgemacht für uns?
Ich habe jetzt, wie gesagt, schon mein heimatliches Bier aus meiner Region. Ich wohne ja in der Nähe von Chiemsee, also ein paar Minuten nur weg. Und jetzt ist Sommerpause, seit einer Woche, da dürfen wir noch eine halbe Trinker aufmachen.
Ja, auf
genau.
jeden Fall.
Ihr trinkt das ganze Jahr über, das machen wir ja nie. Also wir trinken ja praktisch 8 Monate, heuer waren es plus 4,5, keinen Tropfen Alkohol. Und deswegen dürfen wir jetzt einmal uns eins genehmigen.
Sehr vorbildlich, ja.
Du glaubst jeden Scheiß,
die abgelaufene
Sascha.
Saison
Stopper,
schon.
Stopper, keinen Tropfen Alkohol. Du glaubst jeden Schmarrn, oder, Sascha?
Ja,
ja.
Ich bin ein gutgläubiger Mensch.
Die Pinocchio kriegst du schon.
Deswegen habe ich auch schon
meine Nase ist von Haus aus lang.
Deswegen habe ich ja schon fünf Waschmaschinen daheim stehen.
Ganz genau.
Ja, Marian, abgelaufene Saison. Du durftest ja alle drei Finalspiele pfeifen. War ja jetzt nicht, auch wahrscheinlich für euch Schiedsrichter, nicht eine normale Saison, sondern eine besondere, so wie für die Spieler auch. Wie hast du die Saison so erlebt? Ich meine, es muss ja über Kilometer, gefahrene Kilometer, über Corona-Test bis zum Abwinken alles dabei gewesen sein, oder?
Genau, also so wie wir schon geschrieben haben vorher, einfach für die Leute draußen, die es interessiert, würde ich gerne mal ein paar Einblicke geben in unsere Saison. Ich glaube, viele haben sich informiert oder was die Spieler alles gemacht haben, aber die wenigsten wissen vielleicht, was wir Schiedsrichter auf uns genommen haben. Und das war auch viel. Wenn man so sieht, ich habe normal in der Saison, die Mitte September beginnt, bis zu den Playoffs ungefähr 80 Spiele, ungefähr, plus minus. Und jetzt habe ich in 4,5 Monaten, wo Saison war, 70 Spiele pfiffen. Nur Hauptrundenspiele. Und okay. Wo wir im Sommer geredet haben, wo keiner wusste, wie es eigentlich losgeht oder wann es losgeht, wie es ausschaut wird, wenn wir uns jetzt unterhalten drüber, hätte es eigentlich nicht besser laufen können, im Sinne von, wie wurde es organisiert, wie waren die Sicherheitsmaßnahmen für Spieler, für Offizielle, alle, die drumherum waren. Natürlich kann man im Nachhinein immer sagen, das ein oder andere hätte man vielleicht früher starten können, keiner wusste, wie es ist, wo wir uns unterhalten haben. Da war die Situation ja noch völlig unklar. Und wenn man jetzt im Nachhinein sagt, okay, vielleicht hätten wir 3 Wochen früher anfangen können, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt für die Playoffs, hätte. So wie sich es dann entwickelt hat, genau. Und man muss dazu sagen, es gibt ja immer kritische Stimmen gegenüber Liga und so weiter. Die Liga entscheidet es nicht alleine, sondern das waren die 14 Gesellschafter, die das entschieden haben, nicht die Liga.
Und muss ja auch sagen, die kritischste Stimme zu dem Ganzen kam unglücklicherweise nach dem Halbfinal aus von dem Trainer von Mannheim, wo wir auch schon thematisiert haben, das hätte man einfach auch früher mal adressieren können und nicht unbedingt dann, wenn man ausscheidet im Halbfinale.
Also das ist nicht meine
Baustelle,
das lasse ich komplett unkommentiert, genau, aber ich glaube, man tut der Liga generell Unrecht, wenn man die angeht, weil im Endeffekt sind es 14 Gesellschafter und was ich aus erster Hand weiß, ist, es ging einfach nicht. Wenn man jetzt auch heute das Interview mit Gernot Trippke gelesen hat, was Umsatz eingebrochen ist und wenn man sieht, dass 70% etc., brauchen wir nicht noch mehr aufwärmen. Mhm. Es ging einfach nicht, sonst hätten die Gesellschafter gerne auch früher gestartet. Mhm. Und bis zum letzten Tag ist ja gekämpft worden, wer alles teilnimmt. Man hat den Magenta Cup vorher geschoben, um es auszuprobieren, um eine Vorbereitung zu generieren. Nichtsdestotrotz, wir sind unglaublich glücklich, dass wir eine Saison bekommen haben. Ich glaube, das geht euch genauso wie allen Spielern, allen Offiziellen und Schiedsrichtern. Wir sind unglaublich froh, dass wir überhaupt haben spielen können. Wie gesagt, das ein oder andere im Nachhinein ist mir immer schlauer. Aber so wie es jetzt abgelaufen ist, die Saison, muss man Hut ziehen, wie viel Opfer, wie viel Hingabe jeder einzelne Beteiligte dem Ganzen entgegengebracht hat. Und das geht los von den Fans, die zu Hause gehockt haben und die Spiele geschaut haben. Das geht weiter bis zu den Sanitätern, zu den Off-Ice-Officials, die das gemacht haben. Die ganzen Tests, die wir durchlaufen haben, auch am Stadion immer. Ich gehe gleich gerne näher drauf ein. Bis zu Spielern und auch Schiedsrichtern, weil Es ist teilweise so, wenn ich, ich erzähle gleich ein bisschen sowas aus dem Hygieneprotokoll oder generell, was wir alles gemacht haben, um das überhaupt möglich zu machen, jeder Einzelne, nicht nur die Schiedsrichter, um Gottes Willen, dann muss man schon sagen, da haben wir einiges geleistet. Wir hatten unter uns Schiedsrichtern während der Saison keinen positiven Fall. Vor der Saison, mich hat es erwischt, genau zum Deutschlandcup, deswegen konnte ich nicht zum Deutschlandcup reisen, also ich war auch eine Woche krank zu Hause, mit Symptomen, mit Antikörpern, mit dem Ganzen. Bin auch froh, dass es vor der Saison war, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe dann, du wolltest was sagen, Martin?
Sieht so aus, gell?
Ja, schon. Wenn es jetzt so jemand wie dich erwischt, der allein Auto fahren muss, der wirklich brutal sensibilisiert ist auf das Thema, ja, ich denke mal, du passt nur mehr auf wie mir vielleicht im Alltag. Woher kommt es? Woher?
Ja, also bei mir, ich weiß es nicht. Ich habe eine Tochter, die geht in den Kindergarten, vielleicht hat die mich angesteckt. Ja. Ich war zu der Zeit, wo ich mich angesteckt habe, auch in Österreich unterwegs.
Ah.
Nachweislich war keiner der Schiedsrichter, mit denen ich zu tun habe, positiv, aber die hatten, glaube ich, 15 Fälle in den Schiedsrichterkreis. Red Bull Salzburg hat, glaube ich, 16 positive Fälle gehabt. Und, also es kann gut sein, dass ich mich da angesteckt habe. Die haben auch viel Lehrgeld bezahlen müssen. Ja. Aber da hat es eigentlich auch
früh angefangen haben. Und richtig. Muss man auch sagen, und bei uns in der DL ist es ja wirklich gut gelaufen, bis auf eigentlich ein paar Einzelfälle.
Ja.
Und dann die Geschichte mit Iserlohn am Schluss war ja eigentlich gar nichts.
Ja, und die Iserlohn zum Schluss war ja falsch positiv, das muss man dazu sagen. Ja,
richtig.
Also, wenn du schon sagst, wie haben wir das gemacht? Meine Vorbereitung, Magenta Cup und so weiter, hat sich das alles entwickelt, das ganze Konzept hat er gelebt. Nochmal, man wusste nicht genau, sind die Tests verfügbar, was sind das Kosten. Und wenn man jetzt nur über die Saison geht, jeder Schiedsrichter hat einmal in der Woche selbstständig einen PCR-Test machen müssen. Und vor jedem Spiel, bevor wir in die Kabine gegangen sind, gab es in jedem Stadion einen Testbereich, sind wir getestet worden. Also Schnelltest, vorher durften wir nicht in die Kabine gehen. Und so bin ich auf 97 Corona-Tests gekommen, über die ganze Saison jetzt hinweg.
Also ein Monat waren es.
Ja, genau. Und das Testsystem funktioniert natürlich nur, wenn man es regelmäßig macht und frühzeitig eben das erkennt. Weil diese PCR-Tests kann man ja mittlerweile raussehen, ob, wenn man das regelmäßig macht, ob jemand da wirklich gerade etwas ausbrütet und den so isolieren, so wie es auch in Bremerhaven passiert ist und in anderen Vereinen wahrscheinlich auch. Wo man den Spieler gleich isoliert hat, wo er noch nicht ansteckend war und der Virus praktisch gar nicht in die Mannschaft reingekommen ist. Wenn man jetzt sieht, Oberliga, zweite Liga in Österreich, hat man das wahnsinnig unterschätzt und kaum ist das mal drinnen, musste ich eigentlich einsperren 2 Wochen, weil sonst du kriegst du es einfach in dem engen Raum, wo sich Eishockey-Spieler aufhalten, nicht mehr raus. Und dann sind wir, wie du schon gesagt hast, oder wie du schon gesagt hast, Martin, jedes Spiel Einzelanreise. Also nicht einmal, dass man sagt, man fährt jetzt dann nach Berlin zu zweit oder so und ist zu zweit im Auto. Keine Flugreisen, kein Zug, nichts. Ich habe in den 4,5 Monaten knapp 50.000 Kilometer gefahren. Ja, also.
Ja, aber wie ist es jetzt mal ohne unter uns?
Ja.
Also ich hatte leider einen Traum, ich hatte mal einen Sekundenschlaf auf der A8. Und danke. Ja. Das hätte auch anders ausgehen können. Da bin ich mit Sekundenschlaf in die Mittelleibplanke. Was macht ihr da? Ich meine, das ist ja prädestiniert, allein im Auto, lange Strecken, so viele Kilometer, der Stress von so einem Spiel fällt. Ja, okay, Bier trinken, klar, das verstehe ich.
Nein, Spaß beiseite, wie du sagst. Also, da muss man auch wieder die Liga sagen. Wir kriegen, egal wo wir sind, wenn es brenzlig wird, wenn wir müde sind, immer Hotels, ob wir die dann selber buchen oder generell über die Sponsorenhotels abgedeckt sind. Es gab mehrere Wochen, wo ich eine Woche komplett weg war. Ich habe 6 Spiele pro Woche
gepfiffen. Also in 7 Tagen.
Ja. Genau. Und dann bist du halt zum Spiel gefahren, beziehungsweise am Abend davor, du bist alleine im Hotel. Meine erste Übernachtung in Mannheim war so, dass ich tatsächlich in einem großen Hotel der einzige Gast war. Also da kommst du vor wie so in einem Horrorfilm.
Du darfst halt nicht einen Aufzug benutzen.
Nein. Es ist so, du, bist wirklich, du hast keine soziale Ansprache. Du telefonierst, wann immer möglich, mitten in der Nacht, da schlafen die anderen alle, aber du fährst Auto. Du telefonierst mit der Familie, mit Freunden, mit Kollegen, dass du einfach ein bisschen soziale Ansprache hast, weil dann gehst du ins Zimmer und bleibst am Zimmer, bis das Spiel losgeht. Meistens, also wenn wir in Berlin waren jetzt zum Schluss, da ist alles zu. Also du brauchst da nicht rausgehen, du holst dir Essen irgendwo und gehst dann wieder aufs Zimmer. Nicht zu zweit am Zimmer mit den Kollegen mal quatschen, alleine aufs Zimmer. Du gehst sofort, sobald du aus dem Hotelzimmer rausgehst, hast du deine Maske auf, und egal wo du bist.
Und antworte ich sogar unsere Fragen aus dem Hotelzimmer. Da auch nochmal von mir jetzt, vielen Dank für den Support. Das wissen die Leute draußen nicht. Wenn wir mal so kritische Szenen haben, wo wir selber uns nicht sicher sind, dann schicken wir die ab und zu an den Marian und sagen, du, was willst du sagen aus deiner Sicht? Und ich find das unheimlich klasse. Weil es sollen die Leute auch wissen, ihr seid ja auch selbstkritisch, ihr seid ja auch keine Maschinen. Und zu dem fetten Lob, das ich euch geben muss für die Finalserie, gehört natürlich auch, dass ihr am Anfang der Saison hattest du auch mal eine schwere Woche.
Richtig, aber da können wir, ich würde auf die sportliche Seite gehen, können wir gerne gleich ein bisschen quatschen drüber. Ich würde das abschließend jetzt sagen. Also, wie gesagt, egal ob das Linienrichter waren, ob das Hauptschiedsrichter waren, wir waren eine sehr kleine Gruppe, weil wir einfach auch wenig mischen konnten. Vor allem die ersten drei Runden wurden wir nur, ich war nur im Süden, dann war ich nur im Norden, dann war ich nur im Süden und bei den Kollegen war es genauso. Einfach, dass wir untereinander keine große Vermischung drin haben. Durch das, dass die Wochen oder die Spieltage so unter die Woche verstreut waren, konnten wir auch Montag, Dienstag, Mittwoch mal machen. Das kannst du jetzt nicht 10 Jahre machen, aber diese haben wir es halt gemacht. Und es war wirklich, es war eine Belastung, dass du abends hingefahren bist, nächsten Tag spielt, dann bis zum nächsten Spielort, wieder zum nächsten, wieder zum nächsten. Also wie gesagt, Highlight waren 6 Spiele in 7 Tagen bei mir. Und zwar von Berlin, Bremerhaven, Mannheim, Schwenningen, war das alles in einer Woche verteilt. Autofahren, dann war diese blöde Schneewalze im Norden mal, die war tatsächlich furchtbar, weil die keinen Schneepflug gefunden haben in Wolfsburg. Den haben sie, glaube ich, aus dem Museum noch ausgraben für die eine Woche.
Die Flüge baut die in Wolfsburg nicht.
Nein, das war jetzt ja nur, das ganz Niedersachsen da oben war zugeschneidet. Die haben das irgendwie nicht gebacken gekriegt. Ich glaube, meine alte Heimat Hannover war ja das genauso. Da war es also wirklich furchtbar. Sowas kennt man bei uns in Bayern nicht, dass da so viel Schnee auf der Straße liegt. Und haben halt ein bisschen Mühe gehabt. Aber nochmal, wir sind da alleine, egal, jeder Schiedsrichter, jeder Kollege von mir, wir sind alleine durch die Republik gefahren. Spieler haben noch den Vorteil, die sind mit dem Bus gefahren, wurden gefahren, konnten schlafen. Wir konnten nicht schlafen im Auto, sonst wäre es auch mal die Mittelleitplanke gewesen. Und da sind wir einfach durch einiges durchgegangen. Und wie gesagt, diese mentale Belastung, das Ermüdende war tatsächlich das Alleinsein. Ja, ich war im April, glaube ich, 4 Tage daheim und sonst nur weg.
Warum macht man das? Ich meine,
weil man das Spiel so sehr liebt.
Ja,
genauso wie hier.
Anders geht es, glaube ich, gar nicht.
Nein.
Weil du nimmst das alles auf dich und dann lass dir vielleicht nur einen blöden Kommentar schicken irgendwo in den sozialen Medien.
Also die habe ich abgestellt. Die habe ich euch ja auch einmal geschrieben. Das habe ich auf ein Minimum reduziert. Weil das ist teilweise, wir haben es vor der Saison schon gesagt, das ist einfach, mittlerweile brauchst du die Kommentare da unter sowas nicht lesen.
Wir hören das auch von den Spielern. Also du erinnerst dich an den Check von Jaro an der Bande gegen
Wolfsburg.
Da kommen die wildesten Drohungen von Fans. Jetzt waren die nicht mal so wild. Jetzt lass das mal richtig. Also das ist wirklich, das nimmt ein bisschen überhand.
Muss man ehrlicherweise sagen. Das ist so. Und,
aber das sehen wir überall. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist ja auch in der Politik.
Wenn du diese
Lauterbachs und so hörst, die.
Da schweifen wir heute nicht ab, weil sonst brauchen wir für den Chat wieder 3 Stunden wie beim letzten Mal, da müssen wir wieder 3 Teile machen. Aber ich gebe euch recht. Es ist vieles einfach im Argen, was die Fankultur betrifft. Ja, Austauschen, Emotionen, das gehört alles dazu. Und wir sind die Ersten, die sich freuen, wenn wieder Zuschauer drin sind, weil wir brauchen das genauso wie die Spieler, wie ihr als Fans. Ohne dem ist es einfach nicht gut. Um das abzuschließen, wie gesagt, es waren sehr, 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 sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit. Wir haben es gut gemacht in Summe und da gehören auch die Spieler dazu. Es gab auch Interviews, jetzt nehmen wir das Interview von Vegas, von dem Robin Lehner oder so, was mental da einfach auf dem, auf dem Teller liegt oder vor einem liegt. Also wir haben uns wirklich abkapselt. Ich habe meine Freunde hier im Umkreis nicht gesehen. Ich habe meine Familie im April 4 Tage gesehen und sonst war ich weg. Ich muss sagen, beim letzten Finale, die Geburtstagsfeier, das hat meine Tochter ist 6 geworden. Ich habe um 7 Uhr morgens Zoom-Geburtstagsfeier gehabt mit meiner Tochter. Die wusste, ich komme tatsächlich am nächsten Tag dann heim, deswegen hat sie sich gefreut und da hast du auch ein paar Geschenke dabei gehabt. Aber das betrifft jetzt nicht nur mich, das betrifft alle, die daran beteiligt waren.
Ja, klar.
Und da haben wir wirklich viel geopfert und ich glaube, alle, und nochmal, da gehört jeder, der im Stadion noch zu tun hatte, jeder fürs Fernsehen gearbeitet hat, alle, die drumherum waren, von Fans bis Spielern, was wir an Opfer gebracht haben für die Saison, uns komplett isoliert haben, damit wir es möglich gemacht haben. Ich glaube, das ist schon eine Riesenleistung. Und auf das können wir vielleicht in ein paar Jahren mal zurückblicken. Und wie gesagt, von der Testerei losgetreten. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Moment, ganz kurz. Ich glaube, den habe ich sogar da.
Schade weg.
Den zeige ich jetzt ein einziges Mal.
Moment, hat noch nicht nur Kilometer gefahren. Weißt?
Achtung, liebe Marian Rotsch zeigt jetzt seinen Schwangerschaftstest.
Nein, das geht er tatsächlich nicht. Aber das ist mein Corona-Ordner. Und zwar jedes einzelne Testprotokoll ist da drinnen. Für jedem Spiel PCR-Testung komplett alles ist da drin. Und den hebe ich auf. Das ist ein kompletter Ordner voll mit meinen Tests, die da drin sind. Und wie gesagt, da ging es nicht nur uns Schiedsrichtern so, da geht es den Spielern so. Mhm. Jeder, der Stadion in dieser sicheren Zone betreten hat, hat die Tests machen müssen. Und wir sind alle froh, wenn's vorbei ist. Und ich hoffe auch einfach, ich will jetzt da keine Werbung machen, aber ich möchte einfach hoffen, dass auch viele das Impfangebot annehmen, weil es ist ja mittlerweile so, dass einfach schwere Fälle dadurch wirklich fast zu 100% vermieden werden. Und wenn das alle machen, ich bin auch jetzt angemeldet, ich brauche Gott sei Dank nur eine, meine Eltern, meine Frau, die sind alle schon einmalig dran gewesen.
Wir auch, Florian, wir auch, weil wir sind ja alle drei auch systemrelevant.
Ja.
Wir haben auch die erste alle hinter sich, Sascha schon
im Bundes, glaube ich. Ja, am Donnerstag bin ich nach 2 Wochen dann durch, dann zähle ich schon nicht mehr, schau.
Ja, super.
Yes. Weil wir natürlich auch davon ausgehen, dass wenn das wieder losgeht, es ja durchaus sein kann, dass es heißt, entweder geimpft oder mit Test ins Stadion.
Und ja, mit Testen wird nicht funktionieren. Du wirst nicht 5000 Leute testen können.
Nicht direkt, aber vielleicht einen gültigen, weißt du, 24-Stunden-Test oder so.
Du kannst ja so mal so 24 Stunden alten Test oder so, da können die Leute ja da irgendwo hingehen. Gibt es ja in jeder Teststation, wir müssen den halt vorzeigen.
Ich hoffe, dass das ist. Ich auch. Ich habe heute Nacht ein bisschen NHL geschaut, Minnesota gegen Vegas. Da waren Zuschauer. Heute Nacht ist Carolina, da sind 12.000 Zuschauer im Stadion. Ja.
Stell dir diese geilen Saves von Fleury gestern vor, ohne Zuschauer.
Ohne Zuschauer. Ohne
Zuschauer, ja, es ist so. Und nochmal. Sascha, wir haben uns einmal, wo du für die Medien gearbeitet hast, unterhalten und haben auf das leere Kurt-Frenzel-Stadion runtergeschaut. Es ist einfach nur grausam. Es ist einfach grausam und das macht, wie gesagt, das war jetzt super, dass wir haben spielen können und die Fans haben am Fernsehen schauen können, aber nicht nur, weil das ist wirklich, es ist wirklich mentaler Belastung. Du bist in einem Finale, da geht es um alles und wo normal 15.000 Zuschauer sind, ist kein Mensch drin. Also, du sitzt 6 Sanitäter, die auf der Tribüne sitzen und ein paar Leute für die Medien oder so, die fürs Fernsehen arbeiten und das war's. Und das ist einfach ein Sport für die Fans und da hoffen wir einfach, dass das wieder geht. Und ich glaube auch, dass sich die Sache jetzt ein bisschen in eine positive Richtung entwickelt. Ja, und,
ich bin da ganz zuversichtlich eigentlich. Also wenn man jetzt das, wie du sagst, in der NHL beobachtet, wie die das handhaben und machen, so wird das sicherlich vielleicht auch im Herbst zur neuen Saison in Deutschland funktionieren im Eishockey. Die haben dann bestimmt Kapazitäten und da muss man halt sehen. Ja. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass man die neue Saison mit Fans starten kann. Aber man weiß es nicht.
Ja, ausverkauft vielleicht noch nicht, aber wenn man zumindest einmal Sitzplätze einbringt, dann dürfte ihr auch wieder ins Stadion.
Ja, ja.
Wäre schon viel geworden. Hoffen wir es einfach und ja, müssen wir halt ein bisschen zusammenhalten jetzt alles. Und das war auch das Stichwort vielleicht Zusammenhalt. Wenn es was Gutes gehabt hat, ist so, dass man auch von den Teams ein bisschen anders wahrgenommen wurde dieses Jahr. Klar waren einige Sachen dabei, die waren nicht gut. Wie du schon sagst, ich habe auch mal ein, zwei Wochen dabei gehabt, wo ich sage, da war ich vielleicht ein bisschen müde im Kopf oder so. Da ist nicht so gut gelaufen. Ich habe in München einmal ein ganz schwaches Spiel gehabt. Das ist so gegen Straubing. Da kannst du nicht danach sagen, Entschuldigung, und ich muss ein bisschen was gut zu machen, aber dann musst du einfach sagen, Scheiße, das war jetzt einfach nicht die Qualität, die ich von mir erwarte und auch nicht, was die Spieler von den Schiedsrichtern erwarten dürfen. Und über die gesamte Saison weg glaube ich aber, dass wir schon mitgeholfen haben, dass das ein gutes Produkt ist am Fernsehen. Ja. Und da muss man vielleicht eines noch dazu sagen, weil das bin ich öfter gefragt worden, was ist denn schwieriger, mit Zuschauer oder ohne Zuschauer zu pfeifen? Und ich habe das schon mal in einem Zeitungsinterview gesagt, du kommst da teilweise vor ohne Zuschauer, wenn alle zu Hause im Fernsehen das anschauen, wie am Präsentierteller. Denn eine Entscheidung ist bei uns in Echtzeit. Und wenn da gerade einer vor die Nase gelaufen ist und der geht so schnell und in dem Moment, zack, hast du es verpasst, wie er immer. Oder du pfeifst was, wo du sagst, oh Gott, wie ja auch, wie du schon gesagt hast, Martin, wir sind da auch kritisch und schauen uns das danach an und denken, oh Gott, was habe ich eigentlich da gemacht? Und
dann ist doch im Umkehrschluss unser Augsburger A eine super Sache für euch, oder?
Ja, das ist so ein Wake-up. Das ist so, jetzt habe ich jetzt
genau.
Ich habe es vermisst, jeder hat es vermisst. Ich glaube, jeder Gegner hat es vermisst. Jeder hat es vermisst, in der Stadion zu gehen und einmal aufgepfiffen zu werden, weil das pusht einen ja auch. Ja, und jetzt dann so, wenn du so ein Spiel geleitet hast, wo einfach keine Zuschauer da sind und du schaust dir das danach an, wie gesagt, teilweise waren ja die Emotionen nicht ganz so hoch dieses Jahr wie in einem Spiel, wo Augsburg-München, wo ausverkauft ist in Augsburg, das ist ja normal. Aber dann kommst du so vor und jeder Zuschauer sitzt zu Hause, wie ihr, sitzt so da und sieht es in Zeitlupe, weil das Produkt bei Magenta ist ja sensationell. Also alles in HD mit Vor- und Nachberichten. Und du kriegst dann die Zeitlupe.
Der andere kann jetzt Bayern nicht aussprechen, aber sonst ist es wirklich
Bayerl.
Sehr professionell.
Bayern. Der Schwele.
Ja, aber das, ja.
Pacey, was?
Pacey.
Pacey nennt man den. Pacey ist der Spitzname.
Genau. Ja. Richtig. Und das ist das, was ich vorher gerade gesagt habe, wenn es was Gutes hat, ist, dass man vielleicht mit den Teams ein bisschen näher zusammengerutscht ist. Da kommt dann nicht mehr Hey Ref oder Hey Schiri oder wie auch immer, sondern da bist egal von welchem Spieler, und das kann der vierte Reihe Spieler sein bis zum Topspieler, die reden dich mit Vornamen an. Weißt die Spitznamen, die wissen wir in der Regel sowieso, weil du einfach auf einem anderen Level mit denen da kommunizierst.
Aber nicht umgekehrt zusammenrutschen jetzt, weil
reden die
so an, wie wir uns immer anreden, Sascha Flo, ja. Wir sagen ja nicht Hey Sascha, sondern wir sagen ja ganz andere Sachen zueinander.
Ja, genau. Na, aber das kommt ja auch vor, das haben wir ja im ersten Talk schon gehabt. Also wenn du mit denen auf einer anderen Augenhöhe redest, dann kann auch einmal das ein oder andere Schimpfwort dabei sein, wo es weiß, das war jetzt in der Emotion raus. Dann ist das wieder was anderes. Also wenn das was Gutes gehabt hat, ist so, dass man auch bei den Teams ein bisschen anders wahrgenommen worden ist. Weil die sehen das ja auch. Und nach dem Finale, das ist jetzt kein Geheimnis, kam die eine oder andere WhatsApp von Teams, wo die sagen, hey Männer, das habt ihr, also richtet den Kollegen aus, das habt ihr echt im Sinne von der Liga, die es ja wirklich gut gemacht. Und die wissen das, was wir auf uns genommen haben. Und nochmal, alles kann nicht perfekt sein, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war es ganz in Ordnung, was die paar Schiedsrichter, die wir dieses Jahr im Einsatz gehabt haben, auf sich genommen haben.
Und letztendlich wissen es die Teams ja, weil die Teams haben ja auch viel auf sich genommen.
Ja. Ja?
Nicht nur, was die Kosten angeht für diese Schnelltests, die sie da über die Saison gemacht haben, sondern auch insgesamt. Ja? Also dieses Abschotten und dieses Reisen und das war für alle nicht einfach.
Auch privat.
Ja,
auch privat. Die Kinder der Spieler haben nur noch eine Bezugsperson, die sie treffen dürfen und lauter Sachen. Das ist ja, sind ja Dinge, die oft gar nicht im Fokus sind. Ja, die müssen auch privat brutal verzichten.
Ja, genau. Und die Spieler haben jetzt tatsächlich noch, die haben am Montag gespielt und vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag wieder. Ich habe ein Spiel gehabt, da war ich am Montag in Wolfsburg abends. Montagabend Wolfsburg, Dienstagabend war ich in Schwenningen. Und dann schaut dich der Trainer so an und sagt, du warst doch gestern, weil die das Spiel natürlich auch geschaut haben, wenn nur eins war. Ja, du warst ja gestern da oben und dann merken die das, ob Gottes Willen, hey, der Kerl ist jetzt da
auf dem Rückweg nur vorbeikommen.
Ja, so ungefähr. Und für das glaube ich, ich glaube schon, dass das ein bisschen zusammenschweißt und ein bisschen Respekt gibt. Am Ende des Tages zählt es dann nichts, wenn es wirklich um Siege und Niederlagen gilt, aber ich glaube schon, dass das was Gutes hat, dass die einfach auch unsere Arbeit ein bisschen mehr mitbekommen
haben. Okay, und wir haben das ja auch immer...
Den absoluten Dank und Respekt.
Wir genau. haben
dir gratuliert fürs Finale. Du bist der erste Talkgast, by the way, der zum zweiten Mal bei uns ist.
Ja.
Also ich habe euch sogar was mitgebracht.
Hey, cool. Schick es einfach. Du hast
Adresse, gib
mir oder? Noch.
Dann kann man damit umsonst einkaufen beim Penny?
Da gehe ich zum Penny an die Kasse bei uns im schönen Bayern und dann schaut dich die Kassiererin an und sagt:
Ja,
und? Nimm es alles mit.
Passt schon, nimm es mit, passt schon.
Ich über den Scanner und
falle. Die macht so. Ja, klingt echt.
Ja. Nee, aber hast du,
muss ich sagen, aber geil, ja.
wirklich verdient. Und darum habe ich auch das Trikot heute an, als Hommage an die DEB-Refs übrigens.
Mhm. Dass
du uns heute überlassen hast.
Was? Da hängt der da.
Das hat sogar eine Brusttasche, das Schiedsrichter-Trikot.
Ja, ist da noch was drin eigentlich?
Ja, da ist
rote Karte, der rote Karte
ist. Die rote drin. Karte vom Schiedsrichter.
Ja, nein, guck mal her. Ein Schnupftabak hat er drin.
Aha.
Was hat Marian noch drin da oben? Lass mal schauen. Die drei Hansen-Sammelkarten, das finde ich sehr Cards hervorragend. Und, weil das war ja von Champions Hockey League.
Ja, haben wir schon wieder.
Kleine Spitze muss sein, Marian.
Schau mal her, das ist nicht präpariert, gell? Jetzt pass auf.
Was kommt jetzt?
Moment, das ist tatsächlich so, ich muss bloß vorher...
Moment, ich muss vorher präparieren, aber es ist nicht präpariert.
Nein, ich muss nur
vorne
was abhängen. Das ist in meinem Büro.
Ah.
Siehst du?
So, bei uns schaut es so aus. Ich hab meins neben mir stehen. Schau, bei uns schaut es so aus.
Ja, sensationell.
Mit einem Stück Deko, weißt du?
Aber
genau, da hinten ist beim Sascha ist auch noch ein Trikot kurz.
Ja, aber wir weisen jetzt auch mit dem Trikot drauf hin auf die Aktion, auf den Live-Talk oder Meeting bezüglich Schiedsrichter-Nachwuchs, oder ist der schon
rum? Richtig. Ach so. Richtig. Naja, der ist am 21. Es ist etwas, was.
Habt ihr die Altersgrenze erreicht? Habt ihr die Schnauze voll? Oder im Jugendbereich zu wenig Schiedsrichter? Was ist der Grund?
Es gibt viel zu wenig. Und es liegt vielleicht auch daran, dass vielleicht zum einen die Leute nicht wissen, was man da überhaupt erreichen kann, wie man da hinkommt. Das andere ist vielleicht, dass viele Angst haben vor dem, wir haben es gerade gesagt, die Fankultur bei uns ist anders. Beim Fußball traut sich der, wir haben es ja im Sommer schon gehabt, wenn der Junge in der Kreisklasse auf den Fußballplatz geht und A gegen B pfeift und danach vermöbelt wird und kriegt 20 Euro dafür. Er opfert seine Freizeit, das will doch keiner mehr machen. Und in den Top-Ligen auch bei uns, wir sind ja geschützt durch ein bisschen ein System. In den öffentlichen Medien, hau drauf, gib ihm, wenn du dann einmal auf sein Profil klickst, der hat nicht einmal ein Foto von sich drinnen, weil er sich nicht traut, aber motzen oder beleidigen. Nochmal, was wir Fanpost bekommen haben und da war nichts, Dankeschön für alles toll, sondern mit auf die Fresse danach und so weiter. Haben wir alles schon bekommen, nach Hause geschickt. Und wer will denn das überhaupt noch machen? Es ist nicht so, dass wir uns die goldene Nase damit verdienen. Klar, bekommt man Geld dafür, weil sonst
wird man das überhaupt nicht machen. Mit was reizt man denn die Leute dann an? Ich kann ja nicht sagen, pass auf, ihr dürft 50.000 Kilometer mit eurem privaten Auto fahren und seid der einzige Gast.
Siehst du das?
Modell in Mannheim.
Ganz genau. Und jetzt reden wir über das, warum macht ihr das? Weil wir es lieben. Es gibt ein paar Verrückte, die lieben das und die machen das gerne. Ein paar machen es beruflich. Ein paar machen, wie ich das, semi-beruflich. Na klar, verdiene ich mir Geld damit dazu. Sonst würde ich das ja nicht machen und das alles auf mich nehmen. Aber generell ist es ein Weg, wie man bei Spitzenspielen dabei sein kann. Ich war nicht gut genug, in der DEL groß zu spielen. Eher zweite Liga, Oberliga. Und jetzt habe ich einen Weg gefunden, wie ich beim Finale, und jetzt waren keine Zuschauer dort, aber das letzte Mal, wo ich Mannheim-München Spiel 5, da durfte ich am Eis sein, weil ich das geschafft habe dahin. Und das hätte ich als Spieler vielleicht nicht geschafft. Und jetzt versucht man halt mit solchen Maßnahmen, ob das jetzt so Videoschulungen sind, einfach an Beispielen aufzuzeigen, okay, ich werde nicht der Top-Spieler, ich werde damit nicht mein Geld verdienen, aber vielleicht wäre die Ausbildung zum Schiedsrichter vielleicht etwas, was mir Spaß macht, wo ich Freunde finde, also das hört sich jetzt wild an, aber wo ich eine Zusammengehörigkeit finde, wo ich in einem Team arbeiten darf und wo ich vielleicht die Chance habe, wirklich in die DL zu kommen. Als Linesman, als Hauptschiedsrichter, wenn ich gut bin, international. Ja, und nochmal, ich war in ganz, ganz niederklassigen internationalen Turnieren, U18 Division 1A. Das ist jetzt wirklich das DNL-Level, sage ich mal, nettes, super kurzes Level, zweite Generation, also unter dem A-Niveau. Da bin ich nach Nizza eingeladen worden. Da war ich wirklich in der Sonne im April und durfte ein super tolles Turnier mitmachen. Und so fängt man an, mit solchen Lehrgängen oder mit solchen Maßnahmen fängst du an, um dann irgendwann mal nach Kanada zu dürfen, in die U20 in Montreal oder Toronto. Oder du darfst dann mal in die DL. Und das ist ja schon eine Leistung, wenn du in die DL schaffst. Aber warum machen wir das? Wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig und vielleicht auch die Aufmerksamkeit nicht zu sehen, was kann man denn überhaupt erreichen mit dem? Und deswegen ist doch das eine gute Sache. Es gibt diese Grassroot-Camps, auch die NHL übrigens, versucht vermehrt ehemalige Spieler zu rekrutieren, die vielleicht nicht das Top-Niveau gehabt haben, aber die hervorragend Schlittschuh laufen können, die fit sind, die regeln relativ schnell kennen, die wissen, um was es geht. Und dann lernt man sich, oder du wirst nicht aufs Eis gehen und sagen, jetzt bin ich ja Schiedsrichter. Du wirst nicht, frag mal Polo, der geht vom Spieler aufs Eis und hat erst einmal überhaupt nicht gewusst, was links und rechts ist. Und so ist mir genauso gegangen, wo ich das erste Turnier bei den Knaben in der Wedemark gemacht habe. Ich bin aufs Eis gegangen, habe ausgeschaut wie einer vom Footlocker, der Schuhe verkauft und sagt, boah, jetzt muss ich da wirklich, da sind Kinder, denen macht es Spaß, ich habe die Verpflichtung, mein Bestes zu geben, dass die einen schönen Nachmittag haben bei dem Turnier. Und so fängt es an und irgendwann leckt man da Blut, der eine vielleicht nicht und für den anderen, wie es bei mir war, ich bin da infiziert worden mit was ich am Anfang vielleicht nicht vorstellen konnte.
Was ist jetzt der nächste Schritt? Ich meine, du hast ja jetzt schon im DL-Eindocke, sag jetzt mal.
Alles Disney dabei. World. Disney World.
Nein, aber
WM.
WM. Ja, wir können da gleich, das reden wir gleich ganz kurz, und dann würde ich es auch wieder abtun, das mit der WM. Aber ja, erstmal das Level jedes Jahr zu halten. Mein Ziel ist es natürlich, das letzte Spiel zu pfeifen. Wie von jedem Spieler, der aufs Eis geht, auch. Da muss hat alles klappen.
Eine Grenze eigentlich im Eis?
Nee, das gab es nicht mehr. Das gab es früher. Ich muss meine Leistung bringen, ich muss meine Fitness-Tests absolvieren, gesund bleiben und am Eis meine Leistung bringen, natürlich. Und das Wichtigste ist einfach für mich, genauso wie im Spieler, wir sind auch Wettkämpfer. Ja, und ich möchte beim wichtigsten Spiel am Eis sein. Das geht nicht immer. Manchmal funktioniert es vielleicht, hast du ein bisschen Pech, dass da im Halbfinale, im Viertelfinale irgendwas passiert, was sagt, den können wir jetzt einfach nicht mehr bringen. Das ist so. Mhm. In der NHL haben es vor 2 Jahren die besten 4 Schiedsrichter mit einem Spiel, San Jose Nashville, glaube ich, war das, oder San Jose Vegas. Veteran, Dan O'Halloran, 13 Jahre hintereinander
Stanley Cup. Ja, wo der den Mikro nur angehabt hat.
Ja, das war dieses Jahr. Ja, aber ein Spiel setzt du in Sand, ein Pfiff setzt du in Sand und dann bist du weg.
Ja, aber das ist ja auch noch so was. Ihr müsst euch ja auch außerhalb vom Eis, du kannst ja nicht mal lapidar irgendeine blöde Äußerung machen, die du vielleicht nur witzig meinst oder so. Die fasst einer falsch auf und schon hast du die Kacke am Dampfen.
Das war tatsächlich, ich kenne es nicht mehr anders. Vielleicht, wo ich noch gespielt habe, aber ich habe mich letztens mit dem Wolfgang Stark, mit dem Fußballschiedsrichter, das ist ein Freund von mir, mit dem habe ich mich lang unterhalten. Und dann sagt er früher, ja, kann ich ruhig sagen, im Kaiserslautern war mit Mario Basler aneinander geraten. Die haben sich auf dem Platz bekriegt, die zwei. Und danach haben sie Mario Basler gefragt, was haben sie denn heute mit dem Schiedsrichter gehabt? Dann hat der ganz klar ins Mikro gesagt, geht sie nichts an, ist jetzt Sache zwischen mir und dem Schiedsrichter. Und das gibt es heutzutage nicht. Wenn du eine Äußerung machst zum Spieler, und mir ist das auch schon passiert, muss ich danach rechtfertigen. Es ist, und ihr habt es ja mitbekommen, ob das Fußball ist, ob das Eishockey ist, wenn dir mal was rausrutscht, was du gar nicht so gemeint hast, oder wenn einem Spieler mal eine Äußerung rausrutscht, die der nie in seinem Leben aus dem
in echt.
Ja, in echt. Ja, ich würde jetzt nicht sagen in echt, aber einfach, was ihm rausrutscht, weil sie ihn provoziert haben, oder weil, das kennen wir da auch. Ja, da musst du einfach mal sagen, habe ich nicht gehört und fertig. Das meint er jetzt nicht so und da schaue ich drüber. Aber genauso ist es, wenn du was sagst zu einem Spieler. Du musst wissen, wem du was sagst, weil es gibt einfach Spieler oder Charaktere oder auch Trainer, mit denen kannst du es nicht machen. der findet es höchst grob provozierend und ich sage jetzt nicht petzt, aber der erzählt dann drüber und dann kriegst du einen Anruf am nächsten Tag und musst dich dafür rechtfertigen, musst eine Stellungnahme schreiben. Ist mir auch schon passiert. Und wenn du danach mit dem Spieler vom nächsten Spiel sagst, komm mal her, jetzt sage ich dir mal, wie das gemeint war oder so, dann ist das ist innerhalb von einer Minute aus der Welt geräumt und dann wird nie wieder drüber geredet. Und nochmal, wir leben einfach in einer Welt, wo du nicht mehr irgendwas einfach so daher sagen kannst, du musst wirklich deine Worte mit Bedacht äußern. Und das ist in so einem Sport wie bei uns, wo es so schnell geht, wo Emotionen im Spiel sind, auch oft ganz, ganz schwierig. Und dann rutscht da auch mal was raus. Im Spieler genauso gut wie uns. Wir sind auch nur, wir sind auch gereizt bei einer gewissen Situation und auf einmal sagst du, oh.
Ja, ich fand das zum Beispiel, Schiedsrichter Aumüller, Sascha Flo, kennst du auch noch, Schiedsrichter Aumüller, der hat auch mal uns auf den Fans in der Kurve mal den Stinkefinger gezeigt.
Ja, das ist vielleicht, ja.
Ja, ja. Du, aber auch das ist... Nein, ich will sowas ja nicht hochhängen. Ich finde, sowas ist menschlich. Das ist ja auch... Also,
warum ja, aber das rutscht dir einmal raus, Martin.
Warum denn
dann nicht? Bist du nicht mehr Schiedsrichter in der Liga.
Wahrscheinlich Sachen gehört.
Du weißt, wie es beim Effenberg war.
Ja.
Der hat auch einen Stinkefinger und zack, das war der Skandal.
Heutzutage heißt das Ganze Cancel Culture. Ja? Einfach um den Jungen mal zu zeigen, aber wir kennen die neuen Ausdrücke noch, Cancel Culture.
Ja, und nichts mehr. Noch mal. Also Emotionen am Eis, das passiert, das haben wir im ersten Talk schon gehabt. Und ja, wir sind auch schon mal richtig, also es kommt immer wieder vor, dass wir müssen uns viel mehr gefallen lassen, wie wir eigentlich zurückreden dürfen. Das ist einfach so. Und wenn es teilweise um die Wurst geht, dann fallen Sachen, wo du auch sagst, okay, das war jetzt in dem Zusammenhang, vergiss es, brauchst nicht drüber nachdenken, weil das hat, der will einfach gewinnen, der hat jetzt einfach Vollgas und geradeaus und dann rutscht ihm sowas raus. Gar kein Problem, da ist keiner von uns böse. Aber dann gibt es Szenen im Nachhinein, wo du denkst, boah, hat er das jetzt wirklich so gemeint? Und wenn er das so gemeint hat, ganz ehrlich, dann habe ich vor demjenigen jeden Respekt verloren. Weil ich rede nicht so mit dem. Und der redet daheim mit seinen Eltern, mit seiner Frau, mit seinen Mitspielern, mit seinem Coach, mit niemandem so. Wenn ich mit meinem Angestellten so reden würde, dann würde er sagen, ich hole die Polizei, ich zeige dich an.
Wir reden das auch mit den Schiedsrichtern nicht so wie mit unseren Frauen.
Das ja, eben, genau. Alle. Ja, genau. So, aber um das abzukürzen, das Spiel lebt davon und wie gesagt, wir sind oft am Präsentierteller und mit den Zeitlupen und so weiter, du musst aufpassen, was sagst. Jeder Call, jeder, und jetzt, wenn man auf die Playoffs kommt, wo vielleicht nicht so viel pfiffen worden ist, oder wo du wirklich zwei brave Mannschaften hast, wie Bremerhaven, Wolfsburg, wo ich war, die waren so fair, da ging es um zwei Strafen zum Schluss. Da musst du mit Bedacht wählen, was nimmst du denn raus aus dem Spiel? Was kann das Spiel vertragen? Und dann schaust du es danach in Zeitlupe, und jeder daheim schaut in Zeitlupe an und schaut sich genau diese vier Strafen an, die du gepfiffen hast, links und rechts. Und denkst, ach Gott, hättest du die eine vielleicht auch noch sparen können und auf dem Eis warst du dir sicher oder du bist in der Situation, wo du sagst, das ist jetzt, die braucht jetzt das Spiel, das ist wichtig, das ist eine Torschuss, das war gefährlich und so weiter. Und so ist es wirklich sehr, sehr schwierig mittlerweile in der Schnelligkeit, diese Entscheidungen zu treffen. Und wenn du das danach oder gemütlich auf der Couch anschaust, denkst du, Und rückblickend auf die Saison, ich glaube, dass wir schon viel, viel mehr richtig gemacht haben, wie wir falsch gemacht haben. Und falsch machen tun wir immer noch viel. Aber das ist einfach in dem Sport so, wir werden nie perfekt. Ja. Und unser NHL-Ansprechpartner, mit dem wir viel reden, der sagt auch, Decisions in real time will never be perfect.
Das ist kann so. Auch gar nicht.
Nee, kann
das nicht. Und das ist viel zu schnell und selbst im Fernsehen überlegst, Gott, hat er den jetzt wirklich erwischt? Ja, da hat er ihn an der Kufe erwischt. Wir können uns über eine Szene, ich habe euch mit dir geredet, Sascha, Ingolstadt, wo der Peter augenscheinlich an der blauen Linie gefoult wird und im Endeffekt siehst du einfach danach, er drückt ihm eigentlich nur den Schläger nach unten und dann fällt er über die eigene Fürst drüber. Und aber das war auch im Spiel ein Riesenthema.
Dreimal angeschaut, ist es ja teilweise als Fan so, sagst du trotzdem nur so. Und wenn man dann drüber redet, dann sieht man wieder ganz die genau. andere Perspektive und sagt, okay, stimmt eigentlich, könnte auch so sein. Ja?
Ja.
Also das ist es.
Und dann fällt auch noch das Tor danach.
Ja.
Dann fällt das Tor für, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, auf jeden Fall, ich glaube gegen München. Und dann fällt das Tor und die regen sich brutal auf. Und dann kommt der Doug Shedden danach nach dem Drittel und sagt, der Maran, was denkst du denn dazu? Und dann sage ich, hast du es noch mal angeschaut? Und dann sage ich, ja, ich habe es auch gesehen. Und dann sagt er zu mir, ja, da war vielleicht der Münchner einfach ein bisschen stärker. Ich sage, siehst du, Dankeschön. Weil, aber nochmal, und selbst wenn es verkehrt gewesen wäre, hätte ich gesagt, pass auf, das habe ich anders wahrgenommen. Ja. Und dann ist es auch wieder gut.
Ja. Aber eine Szene habe ich jetzt trotzdem noch, wenn wir jetzt gerade aufs Finale gehen, noch ein bisschen, die interessiert mich. Und zwar, Wolfsburger Spieler verliert einen Helm, spielt die Scheibe. Habt ihr das nicht gesehen, oder?
Doch. Was war da? Doch, doch. Jetzt pass auf. Ganz offen und ehrlich, jetzt siehst du, wie der den Helm verliert, den Puck mit einer Schlägerspitze noch ins Drittel chippt. Jetzt nimmt ein Berliner Spieler den Puck, du gibst dem Wolfsburger 2 Minuten und jetzt kommt der Herr Martin Schöller und sagt, mei, seid doch nicht so kleinlich, die hatten doch bloß mit dem Spitzel ins Ding und ist sofort zum Wechsel gegangen. Wenn ich das in einem Finale rauspfeife und es passiert eben nicht das, was danach passiert ist, sagt jeder Rohatsch, du bist ein absoluter Amateur, wie kannst du so kleinlich sein?
Ja.
Dass danach den
Wolfsburger
und das Tor schießt, mein, ganz ehrlich, ich hätte mir am liebsten die Pfeife genommen und hätte nachgedacht.
Blöd gelaufen, aber
das ist völlig recht. Ganz der ehrlich.
Der Schell wird genau das sagen und der Schell sagt jetzt, Fingerspitzengefühl bewiesen, alles safe, alles gut, alles richtig.
Und die Berliner waren sauer und ich kann da nicht hinfahren und Berlin sagen, pass auf. Und jetzt kommen wir, Gott sei Dank, jetzt lassen wir das Thema gleich durch, weil ich habe es jetzt erzählt, wie es war. Und ja. Meinem Kollegen ist genauso gegangen. Wir haben die spielen lassen, wir haben das Wichtige, glaube ich, rausgezwickt aus diesen 3 Spielen. Mhm. Die haben es entschieden. Und diese eine, wir reden über eine einzige Szene in 3 Finalspielen, die wirklich, die sind Hosen gegangen.
Und wir hatten, bis wir eine Szene gefunden haben.
So, ja, jetzt wäre die auch noch fast so schief gegangen, dass das vielleicht der Entscheidende gewesen ist. Aber jetzt nochmal nachträglich zu dem, wir können nicht wissen, was danach passiert.
Ja, klar.
Und deswegen pfeifst du es. Und wenn ich danach sage, pass auf, hier ist das Regelbuch, da steht drinnen, dass der Spieler ohne Helm sofort zum Wechseln darf, muss und nicht, dann sage ich, ja, jetzt habe ich mich hinter dem Regeltext versteckt. Und wenn da nichts passiert wäre, hätte jeder gesagt, super, dass ihr nicht so kleinlich wart heute. Und
nein, ich habe das jetzt
auch das nicht Regelbuch,
deshalb gesagt, weil ich das irgendwie angreifen wollte, sondern
weil es mich interessiert. Ich weiß das. Und wir haben danach auch mit von Berliner Seite nach von Wolfsburger Seite schon das Feedback dazu bekommen. Wir haben auch aus der NHL das Feedback dazu bekommen übrigens. Die fanden das gut. Nur die haben halt nicht das IHF-Regelbuch, sondern die haben ein NHL-Regelbuch. Und ich kann euch das jetzt sagen, mein IHF-Regelbuch oder mein DL-Regelbuch ist danach in die Tonne getreten worden. Denn bald gibt es ein neues. Oder zur nächsten Saison. Das aber wird sehr ähnlich sein mit dem aus Nordamerika.
Schluss und jetzt mit Harmonie. Schluss jetzt mit der Harmonie. Ich muss jetzt trotzdem zu dem Finale. Ja, schau, da haben wir schon alle abgeschaltet, wenn wir da dauernd hier alles
Frieden. Ja, wir müssen auch ein bisschen auf Zeit schauen, gell?
Ja, ja, genau, ganz kurz. Martin fragt gleich zum Regelbuch. Also, es wird so sein. So sind die Stimmen. Wir werden wahrscheinlich ein angepasstes an die NHL bekommen. Und da ist viel mit Common Game Sense drinnen. Brauchst du das, dass der den jetzt nicht berühren darf? Wenn der den Puck nimmt und noch anfängt zu spielen, ist das was anderes. Mhm. Aber der hat ja bloß so zu dem. Oder diese Hockey Sense Sachen, die wir schwarz auf weiß, da ist der Staatsanwalt, da steht es drin, verhaftet und auf Wiederschauen. Und das hoffentlich wird mit dem Regelbuch ein bisschen einfacher, wo man ein bisschen mehr managen kann.
Ja.
Also managen im Sinne, wo du
auslegen. Ein bisschen
mehr auslegen und Spielverständnis entwickeln muss. Mhm. Und da sind die NHLer einfach uns voraus. Das ist so. Ja.
Sascha, Herr Schöll, bitte. Sascha, bestätigt mich, ich habe gesagt zu dir, die 3 Finals waren aus meiner Sicht nahe schon an NHL-Style. Ja?
Ja.
Und meine These, ganz provokante These, Wolfsburg-Berlin, das gleiche Spiel am 3. Spieltag, hat pro Seite 5 Strafminuten mehr. Und das finde ich eigentlich schade, weil das hat doch jetzt bewiesen, auch in dem Finale, es geht doch, lasst das Zeug doch laufen. Also
macht das, ich sage das viel, nicht viel, das ist euer Empfinden. Und ich sage jetzt dazu einfach nichts, aber das geht eine Saison über nicht gut. Es geht nicht.
Du musst die mal ausbremsen, meinst du, oder? Au. Ja.
Also du sagst,
die
Spieler wissen, in einem Finale darf ich mir mehr leisten wie in einem regulären Saisonspiel.
sagen wir mal so, ist ein Playoff-Spiel was anderes wie ein reguläres Spiel? Ich sage jetzt nicht eher Corona-Saison, sondern ein normales Dienstagabendspiel ist das was anderes wie ein Finalspiel. Spielen die Spieler anders? Sind die aufgezogener? Sind die viel fokussierter wie das Dienstag-Freitag-Abendspiel am 17. Oktober? Ich beantworte dir die Frage, beantwortet euch die Frage danach. Wenn du das so nimmst, und man muss auch dazu sagen, wir sind Schiedsrichter, wenn wir einen Spieltag haben, wir haben 14 Charaktere, das muss ein bisschen ausbalanciert sein. Ja, jeder hat so, du versuchst immer, dass jedes Spiel den gleichen Standard hat, aber wir sind nicht alle gleich. Und jeder hat ein bisschen ein anderes Verständnis, sieht es vielleicht ein bisschen anders. Und jetzt in den Playoffs pfeifen, das kann man jetzt so sagen, die Besten einfach bis zum Schluss. Und jetzt war ich alle drei Spiele, mein Kollege dann zwei davon. Wir wissen, die Spieler wussten, was sie machen durften und was nicht. Mhm. Und das über eine ganze Saison zu schaffen, das schafft die NHL nicht, das schaffen wir nicht, das geht einfach nicht. Und lass mal so dahingestellt, das funktioniert anders, funktioniert es nicht. Das ist in Amerika nicht anders. Ja? Und natürlich willst du immer, dass die Spieler das Spiel entscheiden. So ist ja auch perfekt. Aber wenn du etwas nicht ahndest, was dann entscheidend war, dann entscheiden nicht die Spieler das, sondern hast es du durch deine Untätigkeit entschieden. Und nochmal, nicht jedes Spiel ist anders, ist jedes gleich. Nochmal, wenn Krefeld, nichts gegen Krefeld, um Gottes Willen, aber wenn Krefeld gegen Wolfsburg spielt, zwei sehr brave Mannschaften, ist das was anders, wie wenn Augsburg München vor ausverkaufter Hütte spielt. Da geht es hoch und runter.
Oder weil, wenn Berlin gegen Mannheim spielt. Augsburg ist doch auch brave Mannschaft.
Ja, jetzt, du weißt, total, wie ich es meine.
Ein Derby. Nein, war schon klar. Logisch, das ist ein Derby.
Oh, jetzt gehen wir nochmal zurück auf Berlin-Wolfsburg oder auf Wolfsburg-Bremerhaven. Das sind zwei sehr, 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 sehr bedachte Teams. Die haben so Respekt vor Strafen nehmen.
Bremerhaven muss Respekt haben vor Strafen, gell?
Ja, weil die sind einfach so stark. Und dann hältst du dich zu. Ja. Aber das ist Berlin nicht anders. Oder Berlin-Wolfsburg, die wussten, wenn die in diese zwei, drei Strafen, die es pro Spiel gegeben hat, wenn die das nehmen, dann da ist die Chance hoch, dass scheppert und dann geht es 2-1 aus und das eine Strafe war die eine zu viel. Und deswegen macht es das auch so schwer, wenn du weißt, das ist die Konstellation, du hast nur Best of Three, dass du genau das rausziehst, was so wirklich wichtig ist, was wirklich, das war eine Torschance, das war gefährlich, das war obvious, also so augenscheinlich. Mhm. Und ja, da muss man manchmal auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und das funktioniert über ganze Saison weg, wenn du wechselnde Partner hast, wenn du wechselnde Teams hast, wenn auch im Spiel einmal scheißegal ist, ob er einen umholzt oder nicht, sage ich jetzt einfach so, dann ist das was anderes, wie wenn es wirklich die letzten 20 Minuten ums entscheidende Tor zur Meisterschaft geht. Das ist so. Und nochmal, das ist bei uns nichts anderes wie in jeder anderen Sportart. Das ist nichts anderes wie in der NHL. Da ist ganz genauso. Und ich glaube, das beantwortet die Frage, glaube ich, Martin, eine ganze Saison so durchhalten, das geht nicht. Du brauchst Regeln und du musst manchmal auch gewisse Spiele ein bisschen länger pfeifen, weil sonst haut es da ab. Wenn du das einmal abgehauen hast und du hast den Moment verpasst, wo du sagst, jetzt musst du es zurückholen, dann wird es danach schwierig. Und das Spiel, ich habe zwei Spiele gehabt dieses Jahr und das ist sowas von in die Hose gegangen. Und da sitze ich danach in der Kabine und war keine 10 Minuten draußen. Wer ruft an? Videotelefonie mit der NHL. Marian, red mit uns. Nicht schlecht, sondern auf einem konstruktiven Niveau. Wenn du das Revue passieren lässt, wie hätten wir denn das heute umgehen können? Und das ist so wichtig, diese Reflexion. Und Martin hat es ja vorher gesagt, wir haben heuer viel Zeit im Hotelzimmer gehabt, wo wir wirklich allein geguckt sind. Ich glaube, ich habe mir jedes Spiel, wo ich jetzt nicht pfiffen habe, nochmal angeschaut. Mhm. Weil es einfach Zeit hast, abends. Mhm. Und schaust dir die Szene an, was hätten wir besser machen können oder was, wie haben aber die Teams reagiert?
Im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir da in Deutschland auch mittlerweile auf einem guten Weg, was das ganze Schiedsrichterwesen angeht, auch die Abwicklung während dem Spiel. Ihr kriegt ja auch teilweise schon in die Drittelpausen Feedback. Nicht nur von uns. Nein, aber auch danach und auch die Selbstreflexion und so weiter. Also das ist ja schon auf einem ganz anderen Niveau, als es nur vor 10 Jahren oder so war.
Das möchte ich auch sagen. Und um das Thema zurückzukommen und ganz kurz zur WM. Ja, das wäre mein großes Ziel gewesen dieses Jahr. Mein Kollege, der hinfahrt, der hat das genau hoch verdient. Brauchen wir nicht reden. Durch das, dass ich letztes Jahr schon nominiert war. Ich habe mein Ticket in der Tasche gehabt. Wird es abgesagt. Und dieses Jahr habe ich eigentlich nicht viel falsch gemacht. Über die ganze Saison weg und bis zum Schluss hätte ich mir schon erwartet oder gewünscht, dass ich halt dann dieses Jahr die Chance kriege. Und das ist sehr, sehr enttäuschend, wie das abgelaufen ist. Da kann die Liga für nichts dafür. Das ist einfach Es ist einfach so. Man weiß
aber
es
du
nicht.
Wirst ja im Schiedsrichterwesen nur ein bisschen treu bleiben und dann WM ist ja im Eishockey Gott sei Dank nicht nur alle 4 Jahre, sondern jedes Jahr.
Ja.
Also ja, das ist vielleicht was, noch WM dann mit Zuschauern.
Außerdem kann es ja auch gut sein, dass die dich vielleicht schonen wollen für die Olympischen Spiele. Weißt?
Also das wird, wenn die NHL dabei ist, dann ist die Hälfte der NHL-Schiedsrichter. Das ist wirklich, wenn du davor noch keine WM gehabt hast, dann brauchst du keine Illusionen machen. Okay. Da muss schon viel zusammenkommen. Aber so eine WM würde ich sehr gerne mal pfeifen. Hoffentlich habe ich mir durch die letzten Jahre, wo ich ja eigentlich immer im Finale war, einfach verdient. Und wie das, wie gesagt, abgelaufen ist, ich bin froh, dass ein Linienrichter und ein Hauptschiedsrichter nur den einen Platz mehr kriegt, Deutschland ja meistens nicht, dass wir da zwei Gute dabei haben, definitiv. Die Jungs sind jetzt unterwegs, ich wünsche denen alles Gute und ich schaue es mal an und drücke die Daumen, dass wir Deutschen uns da gut präsentieren. Und wenn man es international sieht, glaubt mir, wir brauchen uns für keiner Nation zu verstecken. Ne? Die NHL ist etwas Besonderes, aber alle anderen Schiedsrichter kochen auch nur wie Wasser, wenn es dann auch Szenen da siehst. Im Großen und Ganzen ist das Schiedsrichterwesen bei uns auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir brauchen Nachwuchs, weil es Spaß macht, weil wir eine Gruppe geworden sind, wo einfach viel vorwärts geht, wo man in tollen Arenen, an tollen Sport nachgehen kann, wo man auch schnell Erfolge bekommt, wenn man gut ist. Ja, also es ist nicht so, dass man da 10 Jahre braucht. War bei mir nicht anders, das ist bei vielen anderen, beim Polo ja. Es war ein Spieler, aber der hat es auch geschafft, innerhalb von 2 Jahren einmal der Hauptschiedsrichter zu sein. Also und da kann man sich selber belohnen, mit viel Engagement dem Sport einfach treu zu bleiben.
Kein Schleimen jetzt. Wir haben auch Zuschriften gekriegt, gell, auf Instagram, wo die Leute schreiben, Schiedsrichter, heuer. Okay. Halt auch bezogen jetzt auf die Saison.
Ja, ja.
Schiedsrichter waren wirklich, wirklich gut. Also völlig unabhängig jetzt, waren Augsburger dabei, waren auch andere dabei. Also muss ich auch sagen. Also vielleicht liegt es auch natürlich daran, dass wir seit ein paar Jahren ja auch mitkorrigierend wirken.
Ja.
Das finde ich doch
jetzt. Deswegen habe ich auch blockiert bei mir, dass ich nicht zu viel Korrektur bekomme. Ja, nein. Nein, aber das, was ich euch einmal geschrieben habe, unter der Saison waren einmal ein paar Wochen dabei, wo ich einfach, ich habe alles ausgeschaltet, was geht, weil es war einfach nicht mehr zum Aushalten, was du an Beleidigungen bekommen hast. Und man muss einfach sagen, egal ob das bei mir ist, ob das andere ist, ob das ein Spieler ist, es kann nicht sein, dass die Leute in Krefeld die Spieler attackieren und bedrohen. Da stecken Menschen dahinter, da stecken Familien dahinter, auch Gefühle dahinter. Und keiner von uns wird dazu Millionär, sondern wir machen es, weil man natürlich ein bisschen Geld verdient damit, weil es uns Spaß macht und weil wir es auch gerne machen und gerne richtig machen wollen. Und da sind wir auf einem guten Weg und wir brauchen mehr. Und es entwickelt sich in die richtige Richtung. Die Vereine ziehen da auch mit, dass wir Support bekommen, was die Hilfen betrifft. Wie gesagt, wir haben NHL-Ansprechpartner, wir haben Lars Brüggemann mit einem hervorragenden Schiedsrichter, der früher auch, oder der Olympia gepfiffen hat, der IHF-WM-Finale gehabt hat. Einfach, wo wir Support bekommen und wo wir uns in eine moderne, richtige Richtung entwickeln. Aber der Sport ist einfach so schnell, wir werden nie perfekt sein, wir können nur schauen, dass wir es safe, fair machen. Und alle auf einen Standard kommen, wo wir sagen, jeder im Stadion weiß, was heute gemacht wird. Ja. Dass da was in die Hosen geht, völlig normal. Dass einmal ein super Spiel dabei ist, dass einmal ein weniger gutes Spiel dabei ist. Aber wichtig ist, dass man im Glück über die Saison, Glück braucht man auch ein bisschen dazu, dass man einfach eine solide Saison hat, wo nicht zu viele Ups und Downs waren, wo eine Konstante drin waren bei jedem und die Fans ein Produkt zu sehen bekommen, wo die Schiedsrichter manchmal Diskussionspunkt sind, aber kein entscheidender. Und das ist einfach das Wichtige dran. Ja? Und da hofft man sich einfach, dass man in naher Zukunft vielleicht auch ein bisschen in der Fankultur ein bisschen mehr, und da macht die Liga vielleicht auch in Zukunft mehr, alleine mit diesen Diskussionen, die wir jetzt haben, oder alleine mit den Interviews, die manchmal in der Zeitung kommen, einfach vielleicht auch für den einen oder anderen kritischen. Unbelehrbare wird es immer geben, die kein Gesicht haben, egal auf welcher Plattform auch, wo man sagen kann, da wird vielleicht auch ein bisschen Respekt generiert durch das, was wir tun, und vielleicht auch mal über das eine oder andere gesprochen, wo die Leute ein bisschen zum Nachdenken kommen.
Ja, ja, Marian, dann würde ich sagen, offiziell beendet.
Was?
Ich bedanke mich bei dir, dass du
der erste Teil,
dir nochmal Zeit genommen hast. Und ich sage es auch nochmal an alle draußen, die meinen, sie müssen was kommentieren. Macht es auf einem normalen Niveau und versucht es immer, euch in die reinzuversetzen, die kritisiert werden, dann kommt das ein oder andere vielleicht besser dabei raus. Aber und auch da ist Emotion im Spiel und deswegen wird auch da was gesagt, was vielleicht manchmal nicht so gemeint ist, aber nicht unter die Gürtellinie.
Und Marian, dafür entschuldigen wir uns heute auch schon. Wir sind ja auch nur Menschen und wenn wir wieder im Stadion sitzen und vielleicht mal eine Szene anders beurteilen als du,
dann schreist du hey und
ey.
Ey.
Mindest ey. Beispiel ey. Hey, schrei auf jeden Fall.
Also er schreibt meistens nicht ey, aber
und das gehört doch dazu. Und ganz ja, ehrlich, alles. Ich vermisse das, egal in welche Stadien aufs Eis gehen und auch mehr ausgepfiffen zu werden. Aber wenn das jetzt, das pusht einen.
Können wir schnell machen, komm.
Schau, haben Sie sich schon wieder.
Schieber!
Genau, nur die kann in meinem Stadion.
Die kann nee, aber der Auto steht.
Ich hoffe auch, dass wir uns im Herbst alle wieder im Stadion sehen können. Und dass es dann dementsprechend normal wieder einigermaßen normal ist. Marian, dir lieben Dank.
Mir ja, gerne, gerne. Und wie gesagt, bleibt im Sport treu, schaut so, ob es geht. Und wir wünschen uns nichts Sehnliches, als dass wir nächstes Jahr wieder normal ist.
Auf jeden Fall.
Macht es gut, bleibt gesund.
Jo, ciao.
Du ciao. Auch. Servus.